Und zwar zum zweiten Sinnschreibe ab Vers 8. Zwei Zettel. Ja, ja. Zwei Zettel. Also heute ist zweite Sendschreibe dran, Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Ich lese uns den Text. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Nochmals zum Verständnis. Die Offenbarung ist ein Buch der Zubereitung. Und aus dem Grund hat Gott es so gemacht, dass er zuerst den Herr Jesus darstellt, die große Erlösungswahrheiten, und dann praktisch dem Gläubigen Filter einbaut. Praktisch ein Filter, man nennt es das Tor der Buße. 7 Sendschreiben, bei dem er in erster Linie die ganze 7 Epochen der Kirchengeschichte von der Ausgießung des Heiligen Geistes praktisch von der Urgemeinde bis zur Wiederkunft Jesus sehen kann, also immer pro Sendschreibe Epoche, zusätzlich dazu, aber das ist auch der Hauptzweck. Diese kirchgeschichtliche Darstellung ist nur ein Nebendefekt. Der Hauptzweck ist, die Gläubigen zuzubereiten. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie diese blühende Gemeinde, und das ist ja hochinteressant, das war die Gemeinde ausgerechnet vom Johannes. Und der Johannes war in Verfolgung. Er war auf der Insel Patmos, die ungefähr 90 Kilometer von Ephesus, im Meer draußen, relativ kleines Inselchen, dort war er in Verbannung. Als alter Mann, man schätzt, dass er 95 oder 98 war, als er die Offenbarung geschrieben hat. Und das ist so, dass der Johannes selber der geistliche Vater war und der Leiter dieser Gemeinde. Also er war der Führer von Ephesus. Und man muss sich vorstellen, Gott beginnt mit diesem Tor der Buße des Herz der Gläubige anzugehen, ausgerechnet bei seiner eigenen Gemeinde. Was jetzt interessant ist, beim zweiten Sendschreiben, dort haben wir nicht seine Gemeinde, dort haben wir die Gemeinde seines Schülers, nämlich von Polycarp. Der Polycarp von Smyrna war der Schüler von Johannes dem Jünger. Ist allgemein bekannt, ist ein ganz berühmtes Martyrium. Ich lese uns nachher kurz vor aus dem Väter der Christenheit, wie sich das abgespielt hat. Es heißt, Gott geht folgendermaßen vor. Und da sieht man wieder, wie persönlich Gott mit dem Gläubigen umgeht. Er macht da keine Theorie, sondern er beginnt bei den Sendschreiben, bei dem Tor der Buße, zuerst mit dem Johannes, seine eigene Gemeinde. Ich weiß nicht, was der Mann gefühlt hat, als Gott ihm auf Patmos dann geoffenbart hat, dass in seiner eigenen Gemeinde die erste Liebe verschwunden war. Das denken wir der Johannes. Wie hat er ihn uns denn geoffenbart? Er hat uns ganz einfach gezeigt, Gott hat das Herz gezeigt, indem er der Johannes anredet von hinten und er muss sich umdrehen. Also ist auch beim Johannes passiert. Das war dieser Reprozess der Endzeit, der einfach zum Verlust der ersten Liebe führt. Und er geht ihn zuerst an, spricht zu seinem Herz ganz persönlich und dann geht's weiter. Da geht er nicht allgemein zu die Gemeinde, sondern geht er zu der nächsten Gemeinde, wo für den Jünger Johannes eine Rolle gespielt hat, nämlich Smyrna. Smyrna war die Gemeinde seines Schülers. Dort war der Polycarp, der Bischof. Und wenn man das jetzt sieht, das ist die Gemeinde der Leiden. Smyrna ist eigentlich eine Gemeinde, die keine Bedeutung hatte von der Stadt her wie Ephesus. Ephesus war da die Hauptstadt dieser ganzen Region von Asia, war ein riesiges Gebilde. Smyrna war nicht so unbedingt eine große Stadt. Und zwar, es war eine Hafenstadt, auch in Asien, die ist also nicht weit weg gewesen von Ephesus. Man sieht das ja auf unserer Karte, die man jetzt zweimal schon drauf hatte. Wenn man Offenbarung 19, Vers 10 liest, dann sieht man, dass das Evangelium von Ephesus aus, also von der ersten Gemeinde, die wir hier hatten, praktisch in Asien verbreitet wurde. Es ist also mit den Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so, dass auch Smyrna von Ephesus aus evangelisiert wurde. Und dass auch hier der Johannes eine Rolle gespielt hat. Also es hängt alles zusammen. Wenn man da ein bisschen die Zusammenhänge kennt von den Bibeltexten, dann macht schon plötzlich gerade alles zusammen. Und er war praktisch der bekannteste Schüler vom Johannes. Und dieser Polycarp war der Bischof, also der Gemeindeleiter von dem Fall Smyrna, von dieser kleinen Gemeinde. Er wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Ich hab uns das Zeugnis einmal, und zwar, es gibt eine Kirchengeschichte durch den Eusebius. Der Eusebius ist eigentlich ein Mann, der relativ nah dran gelebt hat, der hat die erste Kirchengeschichte geschrieben. Das ist ein bisschen gefärbt, gell, muss bei ihm aufpassen. Er war, ich sag's mal so, er ist mit der Wahrheit nicht so ganz genau genommen. Er hat manchmal ein bisschen gefärbt. Bei der Märtyrerakte nicht, weil die war ja hinterlegt. Aber sonst ist das Buch ganz ungefährlich. Ich möchte uns nur ein paar Dinge lesen aus den zwei Büchern, wo das beschrieben wird von dem Polycarp, wo genau die Situation hier von Smyrna beschrieben wird. Und vielleicht versteht man dann, dass auch dieses Sendschreiben eigentlich schon zu Lebzeiten des Johannes eine Prophetie war, was kurz darauf passiert ist. Und zwar hier ist etwas passiert, das eigentlich zum Normalzustand der Gemeinde gehört. Sie wird nämlich verfolgt. Und das Smyrna bedeutet Myrrhe. Und Myrrhe ist in der Symbolik die Bitterkeit. Wir sehen das nachher, wenn man auch das sehen, was die Gemeinde hier eine Grundaufgabe hat. Und zwar, da heißt es, so denn erzählten sie, noch ehe sie über Polycarp berichteten, die Schicksale der anderen Märtyrer und beschrieben ihre Standhaftigkeit im Ertragen von Leiden. Nach ihrem Berichte erschraken die Umstehenden, als sie sahen, wie sie bald mit Geißeln bis auf die verborgensten Adern und Blutgefäße derart zerfleischt wurden, dass man selbst den innersten Bau des Körpers, Eingeweide und Gliederformen sehen konnte, wie sie bald auf Muscheln und spitzige Pfähle gelegt wurden und nach allen möglichen Qualen und Martern schließlich den wilden Tieren zur Nahrung vorgeworfen wurden. Es war der Normalzustand. Das ist das, was jetzt prophezeit wird. Smyrna. Das heißt, das, was hier prophezeit ist, ist hinterher brutal passiert in der Kirchengeschichte. Das ist jetzt nur ein kleiner Auszug, ich möchte es nicht lesen, da hat's dramatische Geschehnisse. Das ist jetzt nur ein kleiner Einstieg. Und dann wird berichtet, wie diesen Polycarp, diesen alten Mann, der war, man weiß nicht, war er 98 oder war er 100, als sie ihn gefangen haben, was mit dem passiert. Und hier, der Haus schreibt den Väter der Christenheit, beschreibt er als erst, dass er ein Schüler ist vom Apostel Johannes und dass er vorbereitet wurde von Gott. Also Gott hat ihm bereits gezeigt, indem er ihn hat praktisch durch ein Gesicht hat er ihm gezeigt, dass sein Kopfkissen in Flammen stand und er hat ihm gezeigt, dass er der Märtyrertod erleiden wird. Ich muss das einfach nochmal sehen, wenn eine Verfolgung über eine Gemeinde kommt, dann handelt Gott manchmal, ich sag's mal, direkter und anders wie in Normalzeiten. Das muss man einfach sehen, das weiß man aus der Kirchengeschichte. Und es ist jetzt so, in dem Moment, ich lese jetzt einmal, als man ihm empfohlen hat, er möchte fliehen. Als am Rüsttag vor Ostern seine Häscher kamen, wies er die noch mögliche Flucht mit den Worten zurück, der Wille Gottes geschehe, stieg herunter vom obersten Stock seines Schlafgemachs und redete mit ihnen. Sein Angesicht strahlte dabei heiter und freundlich. Er ließ ihnen ein reichliches Mahl bereiten, also seine Henker, und bat sie um eine Stunde Aufschub zum Gebet. Er betete voll Dank gegen Gott und bat für alle, mit denen er jemals zu tun gehabt hatte. Danach wurde er in das Amphitheater vor den Statthalter geschleppt. Also Smyrna, das ist die Situation, die man nachher lesen. Da er den Herrn Jesus Christus freimütig bekannte, wurde er im Jahre 155 lebendig verbrannt. Er war wohl gegen 100 Jahre alt bei seinem Ende. Wir besitzen von ihm ein Schreiben an die Philipper, in dem er ihren Glauben stärkt. Aus dem Schreiben seiner Gemeinde Smyrna, also diese Gemeinde, diese Märtyrergemeinde, hat dann nachher ein Schreiben verfasst, wo sie praktisch das Märtyrium dieses Polycarps, und wenn man das dann liest, dann versteht man erst, was das für eine Prophetie war, wo sie es beschrieben hat. Der Statthalter, das kommt das Zwiegespräch, der Statthalter, schwöre und ich lasse dich frei, schmähe Christus. Polycarp, 86 Jahre diene ich ihm, und er hat mir nichts Böses getan. Soll ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Statthalter, schwöre bei der Fortuna des Kaisers. Polycarp. So vernimmt mein freimütiges Bekenntnis, ich bin ein Christ. Statthalter, ich habe wilde Tiere, diesen lasse ich dich vorwerfen, wenn du deinen Sinn nicht änderst. Polycarp, rufe sie. Denn unvollziehbar ist für uns die Sinnesänderung vom Besseren zum Schlechteren. Gut dagegen ist es, sich vom Schlechteren weg zum Rechten zu wenden. Statthalter, durchs Feuer lasse ich dich verzehren, wenn du deinen Sinn nicht änderst. Polycarp, du drohst mit Feuer, welches eine Zeit lang brennt und bald verlischt. Du kennst nicht das Feuer des Gerichtes und der ewigen Strafe, welches den Gottlosen vorbehalten ist. Jedoch, was zögerst du, lass kommen, was beliebt. Da schrie das ganze Volk mit unbändiger Wut. Dies ist der Lehrer Asiens, der Vater der Christen, der Vernichter der Götter, der viele lehrt, ihnen nicht zu opfern und sie nicht anzubeten. Da schrien sie einmütig, er solle Polycarp lebendig verbrennen. Als nun der Scheiterhaufen errichtet war und sie ihn mit Nägeln an den Pfahl befestigen wollten, sprach er, lasst mich so. Der mir die Kraft verleiht, das Feuer zu erdulden, der wird mir auch Kraft verleihen, unbewegt auf dem Scheiterhaufen stehen zu bleiben. Darauf betete er. Nachdem er das Amen zu Gott emporgeschickt hatte, zündeten die dazu bestimmten Männer das Feuer an. Jetzt kommt das Zitat von den Gemeindeglieder aus Smyrna. Den Sohn Gottes beten wir an, die Märtyrer aber lieben wir mit Recht als Schüler und Nachahmer des Herrn, wegen ihrer unübertrifflichen Liebe zu ihrem König und Meister. Und dass auch wir ihre Genossen und Mitjünger werden möchten. Jetzt haben wir Sendschreiber fürs Mama. Genau das hat er ihnen prophezeit, dass eben diese Leide, dieses Märtyrium über sie kommen würde. Und damals wurde die Christenheit relativ pauschal verfolgt. Und hier in dem Sendschreiber finden wir, das heißt, du wirst 10 Tage lang verfolgt werden. Und man zählt in der Kirchengeschichte ganz genau 10 solcher Verfolgungen. Und man nimmt allgemein an, dass hier in der Bibel bereits diese 10 Verfolgungen über die Christenheit prophezeit wurden vom Herrn her. Aber hier sieht man dann auch, wie seelsorgerlich praktisch der Herr Jesus zuerst seinen Knecht Johannes auf Patmos vorbereitet und wie er dann die Gemeinde, die hier ins Martyrium rein müssen, wie er die dann systematisch, sagen wir, auf das, was ihnen bevorsteht, auch vorbereitet und dann auch der Johannes benutzt, das war ihr geistlicher Vater, das muss man ganz nüchtern sehen, das war ihr Lehrer. Wie er hier auch ihn benutzt, um dieser Gemeinde die Botschaft zu geben. Und wenn man uns das ansieht, einfach nur bevor man Sendschreiben betrachtet, Myrrhe. Smyrna heißt Myrrhe. Und das Myrrhe hat eine riesige Bedeutung in der Schrift. In Matthäus 2, Vers 11 sehen wir etwas ganz Entscheidendes. Und zwar, als die Könige aus dem Morgenland der Herr Jesus anbetet, dann heißt es, sie fielen nieder, beteten es an, taten ihre Schätze auf, und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Und das sind letztendlich entscheidende Symbole. Zum Beispiel Gold ist der König, Weihrauch ist der hohe Priester und Myrrhe war der Prophet, der in der Regel das Leiden gepredigt hat und selber in der Regel leiden musste. Myrrhe steht für Bitterkeit. Und zwar, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Leiden gehört unabdingbar zu der Gemeinde Jesu. Dass wir jetzt keine Leiden haben, da bin ich auch nicht böse deswegen. Sondern das ist einfach eine Gnadezeit, wo Gott uns verschont. Aber es hat immer dazugehört. Wenn man jetzt die Myrrhe näher betrachtet, dann fällt einem auf in Offenbarung 19,39, als der Herr Jesus als Kreuz vor Golgatha geht. Entschuldigung. Johannes 19, Vers 39. Wir haben mich vor. Johannes 19, 39. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinerne Tücher, wie die Juden zu begraben pflegten. Und hier haben wir jetzt einen ganz entscheidenden Punkt. Und zwar, das ist symbolisch. Der Leib Jesu Christi wird, nachdem der Herr Jesus gestorben ist. Er ist ja für uns gestorben, begraben und auferstanden. Und danach wird der Leib Jesu in Myrrhe und Aloe einbalsamiert. Hier haben wir einen symbolischen Hinweis, einen schattenbildlichen Hinweis auf die Leiden. Darum wird er mit Myrrhe balsamiert. Auf die Leiden, die über den Leib Jesu Christi kommen sollten. Wir lesen nachher beim Paulus, dass er sagt, er muss das Vollmaß der Leiden, die von dem Leib Jesu Christi bestimmt sind, vollmachen.
Und das, ich denke, ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass sich die Gemeinde Jesu bewusst ist, die Leiden gehören dazu. Der Halli symbolisch den Leib Jesu salben mit Myrrhe und mit Aloe, um zu zeigen, Leiden kommen über den Leib des Christus, über seine Gemeinde. Und wenn wir das uns angucken, dann, bevor wir es mir mal angucken, es ist ein Grundsatz. Apostelgeschichte 14,22. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Drangsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Das heißt, es ist ein Muss. Drangsal, das heißt, im Griechischen bedeutet das Wort Bedrängnis. Also, das ist ein Wort, wo man Druck empfindet. Also, wo für Außenstehende und auch für die geistlichen Mächte, für die Finsternismächte Druck auf den Gläubigen ausgeübt wird. Und das sagt ganz klar, das ist ein Muss für einen Gläubigen, dass er da durchgeht. Das ist ein Normalzustand. Es ist eigentlich lästerlich, dass wenn man Wohlstandsevangelium predigt. Wenn man predigt, wenn du Gott dienst, geht's dir gut. Wenn du Gott dienst, wird dir nichts passieren. Wenn du Gott dienst, dann hast du keine Leiden. Wenn man dann glaubt, dass man letztendlich diesen Dingen alle ausweichen kann. Das ist ungeistlich. Das ist letztendlich verblendet. Die Bibel sagt ganz klar, wir müssen durch Trübsal ins Reich Gottes eingehen. Das heißt, der Kampf des Alltags für einen Gläubigen ist schlimmer wie der Kampf im Alltag für einen Nichtgläubigen, aus einem ganz einfachen Grund. Der Ungläubige lügt, stiehlt, betrügt und tut alles, was verboten ist. Das heißt, er kürzt seine Wege ab. Ein Gläubiger tut das alles absolut nicht und hat aus dem Grund schon Trübsal. Ist gar keine Frage. Ist der Normalzustand. In 2. Timotheus 3,12 sagt Schrift, und alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das heißt, wenn man wirklich gottselig leben will, das ist interessant, wenn man nicht gottselig leben will, scheinbar ist die Verfolgung kein Thema. Das heißt aber, sobald du ernst machst mit Gott, sobald du als Gläubiger wirklich Gott dienst, kommt ein Stück Verfolgung. Das ist Normalzustand. Wenn du bestimmte Dinge einfach nicht kannst. Einmal heißt der Schrift, sie sind befremdet, dass du nicht im gleichen Schlamm mit ihnen praktisch lebst. Das befremdet die Außenstehende. Und das müssen wir einfach nüchtern sehen. Je weiter die Endzeit fortschreitet, ich habe es ja schon so oft erklärt, sobald sie fortschreitet, passiert etwas. Das Spannungsfeld zwischen Zeitgeist, zwischen Geist dieser Welt, und die Bibel sagt, der Teufel ist der Herr dieser Welt, bis da Jesus wiederkommt. Dieser Zeitgeist, dieser brutale, ich sage mal, Abfalls- und dämonische Geist, der hier die Welt beherrscht, der wird immer stärker, je näher es am Antichristo und der Wiederkunft Jesu entgegengeht. Das heißt, die Gemeinde Jesu wird immer mehr schrumpfen. Darum sagt der Jesus, es sind wenige. Darum redet er von der kleinen Herde. Darum redet die Bibel vom Überrest. Das heißt, es wird wenige sein und der Druck von draußen wird immer mehr zunehmen. Wenn ich das lese, also ich bin fertig. Ich habe heute wieder gelesen, wenn du Zeitung aufmerksam liest, was da alles kommt, muss man einfach sehen, wie die ganze Homosexualität und das alles ein Politikerkreis und überall, das ist wie ein Lauffeuer. Das ist dem wenigsten bewusst, dass es vor 30 Jahren, wenn ich richtig weiß, 70 müsste es gefallen sein, noch strafbar war. Vorstellen. Wisst ihr, da ist schon was passiert. Das heißt, die Umstände werden immer dramatischer, die Leute werden immer, ich sag's einmal, degenerierter, immer bösartig, immer schlimmer, so wie es 2. Timotheus 3, die erste Verse beschreiben. Das heißt, diese 18 Merkmale des Endzeitmenschen, das wird immer stärker zunehmen, bei den Einzelnen, beim Zeitgeist, in der Industrie, überall in die Schule, wo du hingehst, das ist völlig egal. Und das wirkt auf die Gläubigen. Und je weiter das geht, je mehr wird der Druck auf die Gläubigen zunehmen, je mehr wird es Drangsal geben, je mehr der Gläubige entschieden leben will, je mehr wird er dann Druck kriegen. Und es wird am Schluss in eine Art von Verfolgung ausarten. Ob es dann so ausartet, wie hier beim Polycarp, dass sie böse umgebracht wurde, das wissen wir nicht. Aber die Verfolgung beginnt schon im Kleinen, die beginnt schon bei anderen Dingen. Ist auf jeden Fall real. Und die Bibel sagt hier, es ist etwas völlig Normales. Matthäus 24,9. Die Endzeitrede Jesu, es ist ja nicht nur Endzeit, sondern wird ja viel abkönnen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden von allen Völkern der Stadt Heiden, um meines Namens willen. Und dann erklärt er es und sagt, viele werden Anstoß nehmen. Sie werden einander verraten, hassen. Es werden falsche Propheten auftreten, sie werden viele verführen, ist Endzeitgeschehen, keine Frage. Und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten und die letztendlich, die ausharren bis zum Ende, die werden gerettet werden. Das sieht man einfach, das ist die Beschreibung dessen, was passiert ist. Und jetzt geht er hin, ausgerechnet in dieser Endzeitdarstellung, in der Darstellung des Tages des Herrn und zeigt sofort nach der Herzenstellung des Johannes, zeigt er Smyrna. Das leidet zur Gemeinde gehört. Hinterher wird man fast nur noch vom Abfall reden. Aber hier sofort setzt er, das war eine Kirchgeschichte, dann wirklich ganz massiv eingedreht ist, letztendlich Martyrium. Wenn man das sich in Ruhe anguckt, Johannes 15, Vers 18, ist was ganz Normales. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Die Welt hasst uns ja nicht, weil wir anders sind. Ihr müsst einmal ganz nüchtern sehen. Es ist ja so, es gibt auch andere Gruppen, die ähnliche Herzenshaltungen, ähnliche ethische Wege gehen wie die Gläubigen. Es gibt's. Aber warum werden die Gläubigen gehasst? Das ist ganz einfach. Der Hass geht gegen Jesus. Der Hass geht gegen den Herr Jesus. Sie haben ihn zuerst gehasst und sie hassen die Jünger Jesu. Genauso, weil sie Gott gehasst haben, hassen sie sein Volk Israel. Das ist völlig normal. Um Gottes Wille wird Israel gehasst und um Jesu Wille werden die Gläubigen gehasst. Das ist völlig normal zu stellen. Im Gegenteil, wenn es nicht so ist, dann stimmt was nicht. Johannes 15, 24. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Es ist letztendlich der Hass gegen den lebendigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus, der hier zu dem führt. Der Zeitgeist, warum macht der Teufel das? Warum wird alles degeneriert? Es hat doch nur einen Grund. Ich habe heute in den Nachrichten, wo ich heimgefahren bin, kam im Radio in den Nachrichten, kam so ein Statement und da hat unter anderem der Nachrichtensprecher gesagt, immer Kommentar, und das, was früher verboten war, hat er über sexuelle Dinge geredet, hat er gesagt, das ist praktisch ganz einfach heute lächerlich. So hat er es in etwa ausgedrückt. Was früher Anstand war, ist heute lächerlich. Man glaubt, man denkt dann, die Altvorderen, so hat er wörtlich gesagt. Bei denen hat er recht. Und das ist das Ziel. Der Antichrist versucht, letztendlich die Christenheit zu unterlaufen, und der antichristliche Geist ist ja da, um sie weich zu machen. Und wenn sie jetzt die Gemeinde wehrt, dann zieht sie automatisch der Hass auf sich. Aber dahinter steht der Hass gegen den Herr Jesus, nicht gegen uns. Die hassen die uns um unseren Willen, sondern wegen Jesus. Das muss uns ganz klar sein. Wir sind Vertreter der Linie Jesu auf dieser Welt. Die Menschen denken, wer nicht greift uns eher an wegen dem, was wir tun, aber der Teufel dahinter weiß ganz genau, dass das einen Grund hat. Wären wir nicht gläubig und bekehrt, dann würden wir uns anders verhalten. Er greift uns wegen unserer Stellung in Christus. Und man muss es einfach sehen, es ist ein Normalzustand. In Lukas 6, 22 sagt sogar der Herr, und das muss man einfach sich vergegenwärtigen. Er sagt hier, in die Seligpreisungen, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen Lasterhaft verwerfen, um des Menschen willen. Und in die Parallelstelle steht dann, so sieht da ein Leben. Das heißt, ihr werdet auch verleumdet werden, das ist der Normalzustand. Da sagt da Jesus, glückselig, wenn dir das passiert. Warum? Weil du dann nicht zum Herrn Jesus gehörst, Jesu Christi, das zeigt ja, dass du echt bist. Und manchmal musst du auch Verleumdung ertragen. Ich habe vor kurzem was gehabt und mich verleumdet, echt verleumdet, aus gläubigen Kreisen. Haben wir ernsthaft überlegt, meine Gefühle waren eiskalt. Jetzt greife ich an, ist klar. Je länger ich das überlegt habe, hat der Heilige Geist in meinem Herzen gewirkt und hat gesagt, du greifst nicht an. Du wirst das erdulden, du wirst das Knick einziehen, du wirst das einfach über dich ergehen lassen. Ich habe es ergehen lassen und es ist Folgendes passiert. Seither regt es mich nicht mehr auf, seit ich ja dazu gesagt habe. Das ist interessant, es regt mich nicht mehr auf. Und der Herr wird handeln, nicht ich. Das ist herrlich. Das ist einfach, wie der Herr hier sogar Glückseligpreisung über das ausspricht. Wenn man Apostelgeschichte sieht, 5,41, dann sieht man einfach gleich zu Beginn der Urgemeinde, war das der Normalzustand. Sie aber gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Das heißt, dieser Druck hat bei ihnen nicht bewirkt, dass sie das Schneckenhaus zurückgezogen haben, sondern dass sie erst richtig angegriffen hatten. Das ist der normale Gläubige. Haben wir das letzte Mal auch gesehen bei Paulus. Sie hat ihn gesteinigt und statt dass er da aufgegeben hat, hat er es richtig angegriffen. Halbtot in die andere Stadt geschleift und schon predigt er wieder. Und das ist hier letztendlich die Freude der Gläubigen, um Jesu Wille zu leiden. Aber es gibt eine Gefahr. Matthäus 13, 21. Und ich denke, die Hintergründe brauchen wir, bevor wir es hinschreiben und es näher ansehen. Er sagt Bibel, wenn jemand keine Wurzel in sich hat, sondern er ist wetterwindig, wenn nun Drangsal oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Das heißt, wenn jemand nicht wirklich von Gott her klar und echt ist, dann wenn Drangsal kommt, kippt er um. Gott hat immer wieder die Drangsal benutzt, um die Echte von den Unechten zu trennen. Das war immer der Normalzustand. Spätestens der Verfolgung siehst du, was echt ist und nicht echt ist. Vorher siehst du nicht. Klar. Wer sieht in die Herzen? Niemand. Und wenn die Verfolgung kommt, dann siehst du, was etwas wert ist. Apostelgeschichte 11, 19. Jetzt kommt was Interessantes. Der Herr der Gemeinde ist der Herr Jesus. Er entscheidet, was mit der Gemeinde passiert. Und zwar, da muss man einfach sich etwas vergegenwärtigen. Hier war eine Gemeinde, da waren blühende Arbeiten. Was macht jetzt Gott? Er geht praktisch hin. Lass schön gucken. 11,19. Die nun, welche sich zerstreut hatten, seit der Drangsal, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien, Syrien, Antiochia, Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Das heißt, Gott hat in der Mission praktisch die Verfolgung benutzt, um zu evangelisieren. Er hat die Gemeinde gelassen. Er entscheidet, wenn eine Gemeinde sich verändern soll. Und er schickt dann einfach Verfolgung und dann zersplittert sie sich und geht in alle Welt. Schau, interessant. Er hat der Apostel gesagt, dass sie nicht fliehen sollen. Die sind nämlich nicht geflohen. Die sind in Jerusalem geblieben. Ist interessant. Die sind geblieben, der Rest ist zerstreut worden. Auch durch Drangsal. Das hat Gott so gemacht. Das heißt, es ist letztendlich ein Mittel von Gott, um die Gemeinde auch zu steuern. Und aus dem Grund ist Drangsal, Trübsal, Verfolgung, Anfechtung, nicht negativ, sondern göttlich. So unangenehm uns das erscheint, müssen trotzdem positiv das sehen. Es ist von Gott her richtig. Sieh mal, ein Polycarp, er ist nicht geflohen. Er hätte fliehen können, er hätte nicht gekriegt. Er wusste von Gott her, sie ist drin. Weil dann musst bleiben, musst warten, was mit dir passiert. Wenn es dran ist, gibt es keine Flucht. Ich denke einfach, es ist wichtig, das theoretisch zu wissen. Wenn es einmal so weit ist, dann wird der Herr dafür sorgen. Wir müssen nur wissen, dass wenn es so weit ist, dass der Herr dafür sorgen wird. Wir wollen uns nicht vorher drum kümmern. Was interessant ist, wenn man nachher das Sendschreiben sieht, treffen wir wieder auf Juden. Und wenn man jetzt die Gesamtdarstellung der Gemeinde sieht, dann sieht man in Apostelgeschichte 13, 50, aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen, die Vornehmsten der Stadt auf und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas. Das heißt, die Halbfrommen oder die religiösen Leute sind immer die Todfeinde. Es ist immer so, der Gottlose ist in der Regel nie der echte Feind des Gläubigen, sondern die noch am Fleisch geborenen. Und ich muss dazu sagen, Religion ist auch Ideologie. Das haben wir im Kommunismus gesehen. Kommunismus ist Religion. Das war nie im Leben, war das eine Weltanschauung. Müsst ihr mal Marx, Engels gucken, wo das herkommt. Das ist nichts anderes wie das tausendjährige Reich ohne Christus. Nichts anderes. Das sind Religionen, alles. Und überall, wo du auf Religiöses triffst, im politischen Bereich oder im religiösen Bereich, hast du Menschen, die noch am Fleisch geboren sind und religiös sind. Die Bibel sagt ganz klar in Galater 4, 29, der nach dem Fleisch Geborenen wird den nach dem Geist Geborenen die Gemeinde immer verfolgen. Das ist auch hier bei Israel. Die unbekehrten Juden verfolgen die Gemeinde. Was aber für uns jetzt wichtig ist, auch wenn man jetzt gleich Smyrna anguckt, Römer 8, 35, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer kann uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger, Blöße oder Gefahr oder Schwert? Nein! Was kann uns scheiden? Sünde! Aber niemals Verfolgung. Das ist entscheidend. Wir müssen wissen, dass auch die Verfolgung, im Endeffekt, wenn wir die richtige Herzensstellung einnehmen, uns nie vom Herrn wegbringt, sondern immer näher zum Herrn. Das ist ein vollkommener Normalzustand. 1. Korinther 4,12. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Das heißt, das Einzige, was mir Verfolgung tun muss, ist standhalten. Hypomone, unten bleiben. Widerstand leisten, ertragen. Durchgehen, das ist alles. Und das ist der Normalzustand. Myris, Myrna, bedeutet letztendlich Leiden. Und Leiden gehören zur Gemeinde. Der Leib des Christus ist mit Myrrhe einbalsamiert worden. Mit Aloe wäre eine zweite Sache. Und mit Myrrhe, mit Leiden. Das ist der Normalzustand des Leibes Jesu Christi. Man kann auf die Spitze treiben und sagen, Aloe hat eine starke desinfizierende Wirkung. Reinheit und Leiden ist das Wesensmerkmal der Gemeinde Jesu. Reinheit und Leiden, das ist was, was den Leib Jesu Christi prägt. Und jetzt kommen wir plötzlich hier endzeitlich, sagt der Herr, es gibt Situationen, wo die Gemeinde hier durch muss. Wieso, wenn wir heute über Leiden reden, dann leidet unendlich viele Gläubige vom ganzen Erdball. Zum Beispiel, wenn man das sieht, wir sind ja sowas von vernebelt und verblendet durch den Zeitgeist. Bei uns beginnt Hinduismus, Buddhismus, Esoterik, alles aus dem Osten. Und diese Völker, die haben früher evangelisiert, das sind Völker, die unter Finsternisknute waren. Diese ganzen Religionen sind dämonische Ansätze. Und da sieht man einfach etwas. Unter dieser ganzen Knute haben diese Völker sich so degeneriert, dass sie ins Elend kamen. Und heute schicken sie die Missionare zu uns rüber, ihre Missionare, um die christliche Welt für dieses Teufelszeug zu gewinnen. Und gleichzeitig siehst du, wie sie die Christen verfolgen. Da siehst du eigentlich, was los ist. Und es ist einfach eine Tatsache, dass hier etwas passiert ist in der Christenheit, auch in der westlichen Welt. Das andere Zeugs kam einfach rüber und hat, ich sag's mal, von der dämonischen Wirkung her, eine zersetzende Wirkung und löst das gesamte christliche Abendland systematisch auf. Und übrig bleiben wird ein kleiner Haufe die Gemeinde und die wird dann verfolgt. Normalzustand. Wenn wir uns das jetzt angucken. Sind Schreiben, Vers 8. Und im Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, da sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Zuerst zeigt der Herr Jesus, dass er selber tot war. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt bei dem Sinnschreiber. Er sagt, wenn du in den Tod gehen musst, dann wisse, dass ich zuerst selber auch in den Tod gehen musste. Aber wenn wir das Märtyrium erleiden mussten oder müssten sterben, dann sind wir nur Nachfolger Jesu. Er sagt, mich haben sie gehasst, darum hassen sie euch. Ich wurde getötet, darum werden sie unter Umständen euch töten. Es gehört mit, was im Haupt passiert, passiert im Leib. Also man sieht hier ganz nüchtern, er ist der Erste, er ist der Letzte, er hat alles im Griff, das ist immer ganz entscheidend. Er kontrolliert das vollständig, es kann einem Gläubigen nichts passieren, seit ich das begriffen habe, dass letztendlich ich nicht sterben werde einer Krankheit, dass ich nicht sterben werde an einem Unfall, dass ich nicht sterben werde an Altersschwäche. Ich weiß nicht, wie ich sterbe, aber etwas weiß ich ganz genau. Ich bin ein Gotteskind und also sterbe ich am Willen Gottes. Und was Gott mir schickt, um zu sterben, das ist nicht meine Sache. Aber ich werde, wie jeder Mensch, wenn ich den Drückungen uns alle zuvorkommt, was ja jeder will, Paulus sagt, auch er will nicht sterben, sondern überkleidet werden. Aber wenn der Herr verzieht und wir sterben eines natürlichen oder auch unnatürlichen Todes, wir sterben normal wie alle und gehen den Lauf dieser Welt, dann müssen wir uns bewusst sein, er ist vorher gestorben. Er hat diesen Weg durchs Todestal, hat er vor uns letztendlich begangen. Und wir werden nicht sterben an irgendetwas, sondern im Wille Gottes. Gott kontrolliert es. Er ist der Erste und der Letzte. Er hat alles im Griff. Und der Herr Jesus zeigt uns, er war selber tot. Er ist den Weg zuerst gegangen. Und dann ist er wieder lebendig. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. So wie der Herr Jesus aus den Toten auferweckt wurde vom Vater, so wird er uns samt Christus lebendig machen, sagt die Schrift. Das heißt, wir werden, wenn wir zum Leib Jesu Christi gehören, werden wir wieder lebendig werden. Wir werden auferstehen, das ist gar keine Frage. Aber bevor wir auferstehen, werden wir im Totenreich, im Paradies, im Vorhimmel ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Das ist Herrlichkeit. Und für den Gläubigen, sagt Paulus, ist das Sterben ein Gewinn. sich mal vorstellen. Das ist eigentlich nur eine Durchgangsstation, dieses Leben. Es ist ein Gewinn. Und das ist das, was der Jesus hier zu Beginn von dem Sendschreiben zeigt. Er sagt, der ist der Erste und Letzte, der kontrolliert alles. Er war tot, er hat es zuerst erlebt. Das, was uns passiert, letztendlich hat er durchlebt und er ist wieder lebendig geworden. Wir werden mit ihm lebendig werden. Die alte Gläubige hat immer gesagt, wer einmal geboren ist, wird zweimal sterben. Wer zweimal geboren ist, wird nur einmal sterben. Das ist immer die Wahl. Einmal geboren, zweimal sterben. Zweimal geboren, einmal sterben. Moody hat eben hat gesagt, als man darüber geredet hat, dass er auch sterben muss, hat er gesagt, wenn Sie sagen werden, nach meiner Beerdigung, Moody ist tot, dann glaubt es nicht. Er hat gesagt, er wird leben mehr denn je, nämlich beim Herrn der Ewigkeit. Wisst ihr, das ist etwas, was der Gläubige wissen muss. Wir denken manchmal von dem Zeitgeist geprägt, gerade drin seid, nur diesseits orientiert. Das ist falsch. Man ist diesseits orientiert. Man guckt immer bloß, dass das, was hier abläuft, wichtig ist. In Wirklichkeit ist der Blick der Gemeinde, wenn sie richtig steht, in die Ewigkeit gerichtet. Und da muss man ein vernünftiges Maß finden als Gläubiger, dass man vernünftig lebt in der Welt und trotzdem den Blick für die Ewigkeit hat. Großer Unterschied. Was mir nochmal wichtig ist, wenn der Herr Jesus sagt, dass er tot war, Hebräer 2, 9 und 14, das sind zwei wichtige Stellen, die hier nochmal einen Grundsatz darstellen, wo er sich vorstellt. Wir sehen aber Jesus, der für kurze Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Vers 14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden. Damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der des Todes Macht hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Es sagt die Bibel erstens, er ist wirklich gestorben. Also möchte ich nochmal betonen, er ist wirklich tot gewesen, absolut tot. Ist wieder lebendig geworden. Und die Bibel sagt, er ist gestorben durch die Gnade Gottes, auf das wir leben sollten. Und dass wir keine Angst mehr haben sollten vor dem Tod, ist die Hebräerstelle. Dass wir uns vom Tod nicht mehr fürchten. Und die Stelle steht ja nicht umsonst ausgerechnet vor diesem Sendschreiber in Smyrna, wo es nämlich um das Martyrium geht. Ich möchte die Stelle nur zitieren. Römer 5, ab 6. Er starb, um uns zu erlösen. Das ist ganz wichtig. 1. Korinther 15, Vers 3. Er musste sterben wegen der Sünde. Das ist mit einer der wichtigsten Bibelstellen. Er ist gestorben wegen unserer Sünde. Und wir alle sterben wegen der Sünde. Wir müssen geistlich nicht mehr sterben, weil er uns erlöst hat, aber körperlich werden wir sterben wegen der Sünde. Das ist so der letzte Überbleibsel vom Sündenfall. Und Johannes 5, 24, er ist gekommen, auf das wir Leben haben. Und er ist gestorben, Hebräer 9, 15, dass wir das Erbe haben, um uns diese ganze Fülle zu geben. 2. Korinther 5, wir sind mit ihm gestorben und mit ihm wieder lebendig geworden. In Wirklichkeit leben wir mit Christus und das ist unser Leben. Er ist unser Leben. Und sobald man Herr Jesus im Herzen hat, lebt man geistlich, innerlich. Das ist etwas da, was die Welt nicht hat. Und gleichzeitig haben wir das Erbe. Wir haben alles, was Gott uns geben wollte. Wisst ihr, in der Welt ist es normal, dass man immer... Ich hab die Woche wieder den Kopf geschüttelt. Also ich muss sagen, ich reg mich jetzt noch auf. Wir sitzen in der Sitzung drin im Geschäft und da ist ein relativ, sagen wir mal, profilneurotischer junger Mann, der auf der Karriereleiter relativ schnell klettert gerade und hat unsere Rede gehalten. Das hat eigentlich niemand interessiert, aber hat eine Rede gehalten. Und bei der Rede hat er dann unter anderem betont, dass er felsenfest ist, dass er mindestens ein Haus erbt. Da ging es eigentlich um technische Erwähnung, die mit Baufinanzierung zu tun hatte. Gell? Ich muss sagen, das hat ja niemand interessiert. Ob der jetzt ein Haus erbt oder nicht, hat mich also ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert. Aber es war ihm ganz wichtig und er war felsenfest überzeugt, er wird mindestens ein Haus erben. Und der Mensch ist ja, im Fleisch geborene Mensch ist ja immer erbsüchtig. Das sehe ich, habe auf der Bank geschafft, mir wollen nichts erzählen über das Erbe. Und man hat immer gesagt, wenn der Familie so alles so wunderbar ist, haben wir gesagt, lass die Erbe zusammen, das ist was los ist. Was wirklich Familie wert ist. Und das Erbe ist was ganz, ganz Schlimmes. Und im Endeffekt ist es so, dass unser Erblasser, der Herr Jesus, der hat schon alles vererbt. Die Gemeinde hat schon alles. Sie kann mit Freude ihm dienen, mit Freude auf ihn warten, weil sie hat schon alles vererbt. Sie hat alles, sie hat das perfekte Erbe durchgebracht. Und damit sagt auch der Gemeinde in Smyrna, du hast doch alles. Ich war doch tot, ich bin doch schon gestorben. Und jetzt bin ich lebendig geworden. Ich bin der hohe Priester. Es ist alles da. Was willst du? Ist doch alles da. Und Johannes 3,16 wissen wir, es geht ums ewige Leben, das der Gläubige hat. Und es gibt keine Verdammung, wenn er für uns als hohe Priester eintritt. Und das ist das, was für die wichtig ist. Sie haben hier gesehen, er hat einen lebendigen Heiland. Polycarp zum Beispiel konnte Jesus nicht verleugnen. Der Bischof von Smyrna hat gesagt, ich kann nicht. Er ist mein Erlöser. Ich diene ihm 86 Jahre. Er hat mir nie was Böses getan, was ich mache. Es geht nicht. Es ist erschütternd, wenn das so ein Zeugnis ist. Und dann in Vers 9, jetzt kommt wieder das Interessante. Er sagt, ich kenne deine Werke und so weiter. Das heißt, es fällt auf in die Sendschreibe, dass der Jesus immer wieder betont, ich kenne dich. Wenn er Johannes 4,17 nachlässt, die Frau am Jakobsbrunnen, die hat auch erzählt, wo man anbetet, und hat er einfach hat die tollsten Storys erzählt, dass sie weiß, dass der Messias kommt. Und er sagt, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Sagt er, das ist richtig, du hast keinen Mann, aber fünf vorher. Das heißt, er kennt sie. Und das ist immer das, was der Jesus sagt. Er sagt der Gemeinde immer, ich kenne dich. Das heißt, für den Sünder, er kennt die Sünde des Sünders. Das heißt, für den Verleumdete und Verachtete, er kennt die Wahrheit. Das ist der hohe Priester. Für den, der die Leide hat, er kennt die Probleme, er kennt die Anfechtung, er kennt die Leide, er kennt uns. Das ist das Entscheidende, dass wir zum hohen Priester fliehen müssen, weil er weiß, was wir durchmachen. Und das ist das, was für die Smyrna-Gemeinde wichtig war, dass sie gewusst hat, da ist der Herr Jesus, der weiß ganz genau, was uns passiert. Und genauso ist es wichtig, der Herr Jesus weiß, was bei uns in der Inselzeit abgeht. Er weiß das alles. Er weiß, dass wir mehr Anfechtung haben. Anfechtung, dass die Medien uns mehr ärgern. Dass die Sinne mehr vom Teuflischen beeinflusst werden. Dass in der Schule überall der Zeitgeist das Verrückteste tut. Dass immer dämonischer, immer teuflischer wird. Überall auf jeder Ebene, das weiß der Herr. Und darum betont er auch dieser leidende Gemeinde, er kennt uns. Er kennt mich und dich. Ist überhaupt keine Frage. Er kennt jeden von uns. Und jetzt kommt das Interessante, er sagt praktisch, ich kenne dich, und sagt, ich kenne deine Werke. Epheser 2, Vers 10 nochmal, wenn jemand in Christus ist, wird er automatisch die Werke tun, die der Herr ihm gegeben hat, vor Gott in der Welt. Das heißt, er kennt die Werke. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Was heißt denn das? Wenn man den Jakobus dazu zieht, Jakobus 2, 22, kann man sich leicht merken, dann sehen wir ganz klar, Glaube ohne Werke ist tot, echter Glaube wird Werke. Das heißt, wenn der Herr Jesus sagt, ich kenne dich, damit sagt er, ich kenne deine Situation. Wenn er sagt, ich kenne deine Werke, damit sagt er, ich weiß ganz genau, wie echt du bist. Ich habe deine Werke gemessen, ich kann genau feststellen, wie echt du bist. Das ist interessant. Das heißt, er geht hier praktisch ganz nüchtern vor und zeigt der Gemeinde ganz eiskalt, du brauchst auch, es gibt ja auch, ich sag's mal, ein Angeber mit Leuten. Das ist auch passiert, das haben mir die Geschwister im Osten erzählt. Also es passiert ist, dass manche Geschwister die Verfolgung noch herausgefordert haben, wo gar keine war. Also er meint hier, er kennt die Werke, er weiß, wie jemand wirklich vor Gott steht, dass er hier eine Gemeinde vor sich hat, die in Ordnung ist mit Gott, die wirklich echt gestorben durch. Und das nächste, was er sagt, ich kenne deine Drangsal. Ich werde vorher gelesen, Apostelgeschichte 14, 22, man muss durch viele Drangsale in das Reich Gottes eingehen. Wenn man mal guckt, Apostelgeschichte 20, 23, das gehört einfach dazu. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Hätte der Paulus menschlich gedacht, hätte er seine Reise abgebrochen. Macht er aber nicht. Er macht genau das gleiche wie der Polycarp. Er geht weiter. Wenn man mir heute sagt, wenn ihr so weitermacht mit eurem Evangelium, wenn ihr weiterhin auf diesen Positionen von Römer 1 und so bestehen bleibt, dann wird man euch irgendwann bestrafen, dann wird man euch irgendwann Verfahren an der Hals sein, irgendwann landet ihr sogar vielleicht einmal im Gefängnis weggehen. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, es geht nicht anders. Das ist der Auftrag in der Gemeinde, das ist der Auftrag von Verkündigern, das ist der Auftrag der Gläubiger vom Zeugnis her, dass sie für die Wahrheit Zeugnis geben, völlig egal, was passiert. Und der Paulus hat genau gewusst, wenn er so weitermacht, wenn er nach Jerusalem geht, dann erwischt ihn. Also darf man keine Rücksicht nehmen. Wir müssen den Wille Gottes tun, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist Gottes Verantwortung, nicht unsere. Und zwar geht es sogar so, wie das in Römer 5, Vers 3 ganz klar sagt. Wir wissen, dass die Drangsal Standhaftigkeit wird. Da steht das Hypomonä, das Untenbleiben. Das heißt, Gott benutzt auch Drangsal, um uns überhaupt zu stabilisieren. Wir würden nie stabil werden, wenn wir nicht Drangsal hätten. Das gehört dazu. Ich habe komischerweise, ich bin eigentlich dankbar, dass ich in der Phase war. Ich habe komischerweise in der Phase, wo ich frisch bekehrt war, mit Abstand die stärkste Drangsal gehabt. Ich habe da mit, ich hab brutal, ich glaube nicht einmal meistens einen Tag Ruhe gehabt. Da ging es wie im Hagelgewitter. Das kann man sich nicht vorstellen. Dass ich schon gedacht habe, das Christenleben kann gar nicht anders sein, als dass nur noch irgendwo kracht oder knallt. Und dass du irgendwo Schwierigkeiten, Probleme hast. Aber es ist manchmal gut, weil der Herr bereitet uns durch das zu. In 2. Korinther 1, 3 bis 6, ihr könnt ihn in Ruhe nachlesen, sagt er nochmal ganz klar, dass das ein Mittel ist zur Zubereitung, und zwar, dass wir in diesen Drangsalen von Gott getröstet werden, mit dem Ziel, dass wir wiederum in der Lage sind, andere zu trösten. Das müssen wir einfach nüchtern sehen. Wenn du weißt, dass jemand was durchgemacht hat, dann fasst du ja in der Regel Vertrauen, weil du siehst, da ist jemand, der das gleiche erlebt hat wie du. Und das ist immer trostreich. Gott gibt es meistens so, dass er Gläubige parallel etwas erleben lässt. Ich habe mich ja da was absolut parallel vor einer teuflischen Anfechtung einmal jahrelang erlebt. Und wenn du das weißt, ist es ganz anders, wenn du ganz allein bist. Das ist immer brutal, wenn du allein bist. Und Gott macht es so, dass er nicht eine Leid durchgehen lässt, sondern lässt einzelne Gläubige punktuell leiden. Der eine mehr, der andere weniger. Auch mit dem Gedanke, dass der leiden muss, wiederum in der Lage ist, den anderen zu trösten. Es geht gar nicht anders. Und da sieht man auch die Hand Gottes, die letztendlich zubereitet. Und was wiederum wichtig ist, wenn man Römer 8, 35, ist jetzt ein Vers weiter wie vorher, nochmal ansehen, was Paulus da für eine Aussage drüber macht. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlafschafe sind wir geachtet. Da sieht man, der Gott jetzt einen Schritt weiter wie vorher und sagt, es kann uns nicht ein Glaubenshindernis bereiten. In Wirklichkeit ist Drangsal kein Glaubenshindernis, ganz im Gegenteil. Sondern in der Regel stabilisiert es den gesunden Gläubigen und macht ihn noch stärker und macht ihn noch stabiler. Und jetzt sagt er, was man tun soll. Römer 12, 12. Seid fröhlich in Hoffnung, in Drangsal haltet stand. Ist dir aufgefallen? Er sagt, die Drangsal immer nur eines, standhalten. Immer nur das Gleiche. Immer der gleiche Tenor, immer das gleiche Wort. Haltet stand, das heißt, bleibt unten. Mehr will er nicht. Er sagt nicht, die Maria-Schwester hat den Atombunker gebaut, wenn der Atomkrieg kommt, er sagt, ich baue einen Atombunker. Er sagt nicht, lege Vorräte. Da passiert am wenigsten. Im Wille Gottes wird da nichts passieren. Außerhalb vom Wille Gottes ist ein ganz klarer Platz. Da möchte ich nicht sein. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. 2. Korinther 4, 17. Also der Jesus sagt nicht, ich werde deine Drangsal von dir nehmen, sondern er sagt zu Smyrna, ich kenne deine Drangsal, ich weiß das. Und wenn man jetzt die Parallelstelle liest, darum habe ich das immer dahinter geschrieben, dass man es begreift, das ist ein Normalzustand. Der sagt nicht, ich nehme die weg, sondern sagt, ist so. Ich kenne die, keine Sorge, ich kenne deine Werke, ich weiß, wie echt du bist. Ich kenne deine Drangsal, ich weiß alles. 2. Korinther 4, 17. Denn unsere Drangsal, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gerechte Herrlichkeit. Es geht um die Ewigkeit. Es ist nur eine Durchgangsstation. Wisst ihr, der Mann hat mit 98 oder mit 100 sterben müssen. Sie haben genauso, haben sie teilweise Mädchen mit 14, haben sie genauso bestialisch umgebracht. Die haben kein Ansehen der Person gehabt, weder Mann, Frau, Kind. Die haben alle gekillt, wo es hart auf hart ging. Das spielt auch keine Rolle, ob man alt oder jung ist. Es ist letztendlich so. Wir haben das ewige Leben und aus dem Grund ist auch das Sterben nur eine Durchgangsstation. Und er ging vorher durch. Das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen. Man darf doch keine Angst entwickeln. So muss ganz ruhig sein und sagen, der Herr wird das machen. Wenn es so hart auf hart geht, dann wirst du das aushalten. Du wirst das irgendwo, wirst du es packen. 2. Korinther 7, Vers 4. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme viel von euch. Ich bin mit Trost erfüllt und fließe über von Freude bei all unserer Drangsal. Und das sagt jetzt der Paulus. Er ist so mit Trost erfüllt, dass er überfließt vor lauter Freude bei all dieser Drangsal. Das heißt, die Trübsal, diese Erfechtung, dieser Normalzustand der Gemeinde, bewirkt beim Paulus nicht Frustration, nicht Hader, nicht Angst, nicht Verzagtheit, sondern muss ich mal vorstellen. Es ist unfassbar, wie Gott hier letztendlich mit seiner Gemeinde handelt, wie er sie zubereitet. Und wenn er hier uns hier der Paulus auch als Musterbeispiel gibt. 1. Thessalonicher 3, 7. Thessalonicher Brief ist ein wichtiger Brief, weil es eine bereits verfolgte Gemeinde war. Und da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Drangsal und Not getröstet worden durch euren Glauben. Jetzt müssen wir etwas sehen. Gemeinschaft. Warum verbietet auch in der Verfolgung in der Regel der verfolgende Gemeinschaft? Gemeinschaft ist das von Gott gegebene Mittel zum Trost. Und darum ist es wichtig, dass man sich trotz Verboten, wenn irgendwas ist, trotzdem versammelt. Dass die Gläubigen sich treffen. Das ist ungeheuer wichtig. Es ist von Gott gesetzte Mittel, um die Gemeinde stark zu machen, um sie letztendlich zu trösten und dazu zu rüsten. Gerne nochmal etwas, die aus der großen Drangsal kaufen, Offenbarung 7,14, was für ihre Merkmale, sie sind gereinigt durch Jesu Blut. Auch in der Drangsal gibt es bloß eines, was uns durchbringen wird, das Blut Jesu Christi, das uns reinmacht von aller Sünde. Wenn wir durch das Blut dauernd mit Gott in Ordnung sind, dann werden wir es aushalten. Auch da ist mittels Blut Jesu Christi. Der geht jetzt weiter. Der Herr analysiert die Gemeinde vollständig. Er sagt ihr, ich weiß genau deine Situation. Du hast Werke, du bist echt, aber du hast Drangsal. Und jetzt sagt er, und ich kenne deine Armut. In der Regel hat Verfolgung immer zur Konfiszierung vom Vermögen geführt. Es ging sogar so weit in mancher Verfolgung, dass praktisch der hingerichtet wurde, musste noch die Kosten für die Hinrichtung und fürs Festmahl der Henker bezahlen, vor allem in der Verfolgung durch den Katholizismus. Man muss sich vorstellen, ist unfassbar. Wo man dann zu der Familie gekommen ist und sagt, jetzt zahlst du zum Beispiel nur 20.000 Mark, um dein Vater oder der Sohn der Familie wird hingerichtet und dann ist man gekommen und gesagt, so, jetzt zahlst du nur dafür. Jetzt wirst du zahlen, es hat uns Geld gekostet. Der Scheiterhaufen, Holz haben wir zahlen müssen. Und die Henker wollen was essen, was geschenkt. Müsst ihr euch vorstellen, was für eine Blasphemie, was für eine Lästerung, was für was Furchtbares. Das weiß der Herr. Und in der Regel sagt er drum, ich kenne auch deine Armut, du warst hier sicher am Rand der Existenz. Aber Jakobus sagt uns auch nochmal, 2 Vers 5, dass Armut, egal in welcher Form, letztendlich kein Glaubenshindernis ist. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, aber wenn es zur Armut kommt, schreien wir uns. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Augen des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Er sagt letztendlich, du kannst menschlich arm sein, aber du bist geistlich reich und das ist entscheidend. Es kommt nur darauf an, ob wie man innerlich strukturiert ist. Wenn man geistlich reich ist, dann spielt es keine große Rolle, was das Äußerliche hier tut. Wenn man nämlich durch den geistlichen Reichtum praktisch das andere überbrückt und das andere letztendlich erdrückt. Und er sagt hier, du bist zwar hier objektiv gesehen arm, aber in Wirklichkeit bist du reich. Und da gibt es eine tödliche Täuschung. Ich spreche vor, es sind schon in Laodicea 3,17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt nichts, die hattet alles. Und du erkennst nicht, dass du elend und ärmlich bist, erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Die Täuschung andersrum ist viel tödlicher. Dass man wirklich alles hat. Wisst ihr, müsst ihr mal vorstellen, ich sag's mal, du brauchst nicht einmal 10 Mark, dann kannst du eine Bibel notfalls besorgen. Wir haben alles geistig, was wir wollen, und trotzdem sagt er, du kannst nur so reich sein auf diesen Dingen, du bist arm, innerlich arm. Hier sagt er, ihr seid äußerlich arm. Man hat ihn auch die Bibel dann weggenommen in der Regel, hat die Manuskripte, die Pergamente verbrennt. Er sagt, aber in Wirklichkeit bist du nur reich. Warum? Weil die Fülle Jesu Christi im Herzen drin war, das war nämlich das Entscheidende. Und der Paulus sagt das auch nochmal, ich denke, wir müssen hier aufpassen. Wir wissen, die Wohlstandsgesellschaft prägt. Erzähl mir keiner, dass sie nicht prägt. Sie prägt uns alle, mich geprägt, sie wird uns alle prägen. 1. Timotheus 6, 7 bis 10, das ist einfach das, was Gott will von mir bleibt. Wir haben nichts in die Welt gebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausnehmen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Dann sagt er, wenn jemand wirklich dann seine Motivation darauf richtet und sein Lebensziel darauf ausrichtet, reich zu werden, sagt er, kommt er in Versuchung, Fallstrick und Begierde und wird letztendlich in die Falle gehen des Teufels. Das ist ja ganz klar, man muss jetzt sagen, wenn ich Nahrung und Kleidung habe, okay. Die Haltung muss ich nicht als Gläubiger, da muss ich mich dran gewöhnen. Das sagt, Nahrung und Kleidung, der Rest ist Gnade, ist Reingabe, wo ich mich drauf freue. Aber das Normalzustand ist Nahrung, Kleidung. Fertig, Bedeckung. Dach über Kopf habe, dass ich ein Bett habe, also einfach der Normalzustand. Esse und ich sag's nochmal, ein Dach über dem Kopf und der Herr Jesus im Herzen, der nicht ein Gläubiger, muss also zufrieden sein. Normalzustand. Absolut. Ich würde elend heucheln, wenn ich sagen würde, dass ich mit dem zufrieden immer bin. Wisst ihr, so ist der Mensch ist ja einfach so. Was manchmal ist so, wenn du dich vergaloppierst, dann klopft dir der Herr dann schon auf die Finger. Zwar heftig, und dann meistens kommst du wieder zu dir, dann schrickst du wieder zusammen und sagst, was willst du eigentlich? Eigentlich geht es uns doch alle gut. Und eigentlich haben wir den Herr Jesus, was wollen wir machen? Wir haben keine Verfolgung. Manchmal fragst du dich, was willst du überhaupt? Richtig, einfach ist wichtig, dass du das hier siehst, ist kein Glaubenshindernis. Matthäus 6,33 sagt, getrachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles dieses hinzugelegt werden. Und er sagt hier zu Smyrna, zu dieser leidenden Gemeinde, du bist reich. Jetzt kommen zwei berühmte Bibelstellen, die kann man sich gleich merken. 2. Korinther 8, Vers 9 und 9, Vers 8. Das könnte ich nicht sagen. Das war 2. Korinther 8, Vers 9, sagt zuerst, denn er erkennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit er durch seine Armut reich würde. Dass wir sind reich, weil er arm geworden ist. Das heißt, unser Reichtum ist geistlicher Art. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt und überreich seid zu jedem Guten. Das heißt Vollversorgung. Verheißung. Das heißt, sobald wir mit Gott in Ordnung sind durch das Blut Jesu und dem Herr Jesus vertrauen, dann wird er das Recht tun. Das heißt, wir haben alles, was wir brauchen, um durch diese Endzeit zu gehen. Smyrna hat alles gehabt, um diese Märtyrer hervorzubringen. Wir haben alles, was wir brauchen, um durch diese Endzeit zu gehen, egal ob es als Martyrium geht, ob es an die Existenz geht, ob es nur an die Anfechtung geht, ob es an die Verführung geht, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben alles. Absolut alles. Ist alles da. Ich denke, das ist ein entscheidender Punkt. Der Herr sagt, du bist reich. Smyrna ist reich. Wenn ich das liest, dann wird es dir anders. Er sagt, gerade die waren reich. Die hatten alles. Geistlich. Und oft ist so, wenn es uns äußerlich gut geht, sind wir innerlich arm. Wenn du nämlich geistlich kämpfen musst. Wenn du auch um normale Dinge kämpfen musst, dann kommt der Reichtum Jesu Christi. Du hast schon Gebetserhörung. Da hast du Eingreife Gottes, da hast du Herrlichkeit. Und wahrscheinlich nicht, wenn alles normal läuft. Ich möchte einfach nochmal betonen, ihr kennt die Stelle alle. Wir haben in Christus, Epheser 1, Vers 3, die absolute Fülle. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Wir haben sie wirklich. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Kolosser 2, Vers 9 sagt, die Fülle der Gottheit wohnt in ihm und ihr habt sie. Wir haben alles, was Gott uns geben wollte. Jeder von uns hat persönlich alles, was Gott ihm geben wollte. Wenn der Gläubige richtig in die Fußspuren Jesu läuft in der Nachfolge, dann wird in seinem Leben nur das passieren, was Gott zulässt. Und das, was das Beste für ihn ist, dann ist der Gläubige letztendlich im Zustand der Glückseligkeit. 2. Petrus 1,3 sagt, wir haben alles, was zur Gottseligkeit dient. Alles, was Gott uns geben wollte, ist letztendlich da. Und zwar in Hülle und Fülle. Und da gehört Römer 5,20 dazu. Wisst ihr, jetzt stellt euch einfach vor, wenn die Smyrna-Gemeinde nicht hingegangen wäre und diese Güter sich vergegenwärtigt hätte, die wären ja verzweifelt, wenn es so zugeht. Die sind triumphal auf letztendlich auf den Scheiterhaufen und den Tod gekommen. Römer 5,20. Da sagt die Schrift, wo das Maß der Sünde voll geworden ist, dass die Gnade überströmend geworden. Wir haben bezüglich unserer Sündenatur überströmende Gnade, das ist ein ungeheurer Reichtum. In Philippa 1, Vers 9 sagt die Bibel genauso, wir haben überströmende Reichtum an Erkenntnis. Das ist doch alles da, was wir brauchen von Gott her. Und Epheser 2, Vers 4 sagt sie, wir haben Fülle von Erbarmen von Gott her. Wir haben ein barmherziger Gott, der sich unser erbarmt. Wenn man dann 2. Korinther 8, Vers 17 liest, dann sieht man den Katalog. Da sagt Schrift, Moment, dass ich es richtig habe. Moment schön, ich muss bloß gucken, ob ich verschrieben habe. Nee, das muss ich sein. Ich lese mal. Denn er nahm den Zuspruch an, weil er so großen Eifer hatte, reiste er freilich zu uns ab. Wir senden aber den Bruder mit ihm, dessen Lob wegen des Evangeliums bei allen Gemeinden verbreitet ist. Und nicht nur das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten erwählt worden, bei diesem Liebeswerk, das von uns besorgt wird, zur Ehre des Herrn selbst. Und dann erklärt er Vers 21, denn ich habe nicht auf das bedacht, was recht ist, nicht nur vor dem Herrn, sondern vor allen Menschen. Und man muss das einfach nüchtern sehen. Vom Geistlichen her ist es so, das praktische Leben, das er dann praktiziert, er geht dann im Philipperbrief so weit, dass er sagt, einmal habe ich Überfluss, einmal habe ich Mangel. Das praktische Leben ist letztendlich etwas, wo sich das zeigt, wie wir innerlich eingestellt sind. Hier sagt er praktisch, er ist bedacht, dass egal was er macht, dass es letztendlich immer darauf ausläuft, dass mit Menschen und Gott alles in Ordnung ist. Und wenn er das sieht, er rühmt dann, der ganze zweite Korintherbrief, wenn er den durchlässt, er rühmt dann die Gläubigen und sagt, sie waren arm. Aber ihre Armut ist letztendlich übergeflossen in Gäbefreudigkeit. Obwohl sie arm waren, haben sie der andere gedacht. Er sagt hier letztendlich zu den Korinther, die so eine fleischliche Gemeinde waren, durch das, was sie erleben müssen im 1. Korintherbrief, dass sie von Gott her letztendlich dann Gesegnete des Herrn sind, die letztendlich durch ihre innere Haltung, durch das, was sie sich zubereiten ließen im Leiden, dass sie letztendlich bereit waren, diese ganzen Dinge zu durchleben. Und wenn er dann einmal das anguckt, die Kataloge des Glaubens, der 2. Korintherbrief ist ein einziger Katalog, zum Beispiel Kapitel 4, Kapitel 6, wo du siehst, was er durchlaufen hat. Und in dem allem sagt er dann, egal was hier im Gläubigen passiert in der Praxis, es führt dazu, wenn er richtig geistlich steht, dass er überflüssend ist vor Freude. Und das ist der Normalzustand. Dieser Reichtum zeigt sich einfach in dem Moment, wenn es dir schlecht geht, wenn es mir schlecht geht, dann sieht man den Katalog. Dann kommt letztendlich das, was wirklich drin ist. Dann kommt der Segnungskatalog, was so drin steht. Was unser Problem ist, müssen immer darauf bedacht sein, dass wir letztendlich das Reich Gottes treiben, zuerst noch im Reich Gottes trachtet, dass wir gucken, dass wir mit Menschen und Gott in Ordnung sind und dann letztendlich bringt Gott Weisung zur Einlösung. 2. Korinther 1,5, hier sieht man wieder, Fülle, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch befestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Das ist alles da, geistlich. Wenn ihr mal den 2. Korintherbrief ganz langsam lest, hast du es? Ja, doch, das kann sein. Ich sage ja irgendwo, die Stelle ist, ich vermute, dass ein Tippfehler ist. Weil der Katalog ist in 7 drin, in 7 ist einer drin, in 6 ist einer drin, in 4 und in 8 ab 7, ja. Ja, das ist schon. Aber wie ihr in allen Dingen reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, so wie in der Liebe ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswort bei euch reichlich ausfallen. Und das ist eigentlich das, was er immer wieder sagt. Er sagt, in 4, dass die Zustände hat auf mein Reichtum keinen Einfluss. Die Zustände in 6, die ganze Verfolgung hat keinen Einfluss. Er sagt hier letztendlich, die geistliche Liebe, der Zustand der Gläubigen, die Liebe im Herrn gegenüber, die Liebe der Gemeinde gegenüber, die Gnade, die von Gott kommt, die ganze Welt, hat letztendlich nichts zu tun mit unseren äußeren Umständen. Und das ist eigentlich das, ich habe bei mir festgestellt, wenn ich letztendlich geistlich wackelig bin, wenn ich beginne zu hadern, dann schlucken mich die Umstände. Wenn ich nicht hadere, wenn ich geistlich so stehe, dass die äußeren Umstände praktisch keine Auswirkungen auf mich haben, dann machen mir meine Umstände fast gar nichts aus. Dann ist mir das alles wurscht. Ist mir völlig egal. Nur in dem Moment, wenn ich geistlich wackele, dann fängt er mich anzugreifen. Dann bohrt es mich an. Also ich kann auch immer dem erkennen, wie ich geistlich stehe, wie ich auf Trübsal reagiere, auf Drangsal. Wenn es mich nervt, dann schwierig. Aber muss doch einfach jetzt sich etwas vergewaltigen. Er sagt letztendlich in 2. Korinther 9, wenn er mal anguckt, wie viele Stellen hier aus dem 2. Korintherbrief in der ganzen Abhandlung sind, Römer und im 2. Korintherbrief, das sind die Abhandlungen, dann sagt er 2. Korinther 9, Vers 11, sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Er sagt hier letztendlich, ihr seid eine Gemeinde, die äußerlich eigentlich arm ist, aber sich trotzdem bereit noch den Verfolgten. Hier in dem Fall denen in Jerusalem, die Hungersnot hatte, die Elend hatte, über die wirklich viel gekommen ist, denen zu helfen, aus welchem Grund, weil ihr innerlich reich seid. Ihr seid reich und außerdem hat Gott verheißen, dass er euch versorgt. Wenn er etwas weggebt, dann kriegt es wieder. Also jeder, der geistlich das praktiziert hat, wo Gott zum Beispiel sagt, gib etwas, wo du gar nicht hergeben willst, du gibst es her, dann kommt es wieder. Das ist meine Erfahrung. Es kommt einfach wieder. Von ganz anderer Art, wie man denkt. Manchmal kommt es gleich wieder, 1:1. Manchmal kommt es 10-fach wieder. Ich habe schon erlebt, wie es 100-fach wiederkommt. Also ohne Spaß. Dass 100-fältig wiederkommt. Genauso wie die Schrift sagt. Aber es liegt bei Gott, das ist bei Automat. Ich darf nicht so denken und sagen, jetzt gebe ich was, dann kommt es 100-fältig wieder. Dann kommt nichts. Ich gehe ganz sicher sagen. Im Gegenteil. Dann kommt vielleicht zum Schluss mal gerade nochmal der Einsatz. Gott nimmt das schon ernst. Gut. Man muss das einfach sehen. Unterm Strich, wenn man das alles anguckt, dann sehen wir etwas. Es ist ein Reichtum, der ungeheuer ist. Und Herr sagt da in Römer 10, er ist reich für alle, die in Erinnerung sind. Immer wenn man zu Wort kommt, kommt dieser geistliche Reichtum. Dieser geistliche Reichtum bewirkt immer. Es gibt die ganze Kataloge in 2. Korinther 8, könnt ihr durchsehen, dann werdet ihr immer sehen, dass alles letztendlich bewirkt, dass wir im Endeffekt durch die geistliche Richtung auf die äußere Umstände, auf Armut oder Fremdsachen nicht reagiert, sondern dass unsere geistliche Reaktion gleich ist, ob es uns gut geht oder schlecht geht, das Ziel. Egal, ob es gut oder schlecht geht, es ist letztendlich Ziel, dass wir geistlich normal und, ich sage es mal, sauber reagieren. Er sagt da in 2. Korinther 6,10, als Betrübte aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen. Als solche, die nichts haben und doch alles besitzen, ist der. Welche Frage ist immer, was willst du? Also, dass ich ein Büchermau bin, ist ja bekannt. Wenn ich ja denke, wenn ich das Buch jetzt kaufe, das brauchst du unbedingt. Wisst ihr, wo es meistens steht? Wenn ich ganz wild drauf bin, es zu kaufen, stehen meistens die Bücher schon. Es ist immer so, der Mensch hat immer, das sind die Lüste, die nur drin sind vom Sünderfall. Das ist immer so Lüste, wenn du keine Lüste hast, sondern das tust, was Gott will. Einfach normal dich benimmst, dann wirst du so gesättigt, dass es geil tust. Wenn ich von deiner Befriedigung innerlich, von deiner Sättigung, ist alles da. Und das sagt er hier Smyrna, sagt, du bist noch reich. Also wenn du reich bist, kannst du ertragen, dass es mich beraubt. Wenn du reich bist, kann man dich auch berauben. Wenn du reich bist, kann man dich auch umbringen. Wenn du reich bist, kann man dir Schwierigkeiten machen. Du bist ja innerlich reich. Das kann dir niemand rauben. Das ist ein Schatz, der in irgendeinem Gefäß ist. Epheser 3, 19 sagt, die ganze Fülle. Und da sagt er auch ganz klar, hier, egal was sie mit dir machen, und hier in Smyrna, das ist was passiert, das wieder endzeitlich sich wahrscheinlich bei uns auch verstolpern wird. Er sagt, erstens, deine Werke sind da, deine Drangsal ist da, du bist arm, in Wirklichkeit bist reich. Er sagt, das ist aber Lästerung da von denen, die sagen, sie sind Juden. In Wirklichkeit gehört sie zum Teufel. Synagoge des Satans. Jetzt sage ich mal was ganz Vorsichtiges. Die heutige Christenheit, so wie es sich gibt, ist zum Großteil eine Synagoge des Teufels. Das muss man einfach so sagen. Die Behausung, so wie sie auf Offenbarung 18 steht, für den Hohen Babylon, jedes unreinen Vogels. Es wird alles gemacht und Gott gelästert, was es überhaupt gibt. Bis zur größten Perversität. Ich habe jetzt mit in der Zeitung, dass sie, kann sagen, selbst in Idea Spektrum, dass sie so schlimme Pornofilme in Kirche gezeigt haben, die sogar in Frankreich, das ja sicher das lockerste, mit, sagen wir, gottloseste Land ist, wo es dort verboten ist, in die Kirche zeigt. Das ist, wie verrückt die sind. Entschuldigung, wenn ich es mal so sage. Das ist nicht mehr normal. Denn hier waren es die Juden, das waren damals die Gläubigen im Sinne von die traditionellen Jahwe-Diener. Und bei uns wird es genauso verrückt werden, dass hier Menschen kommen, die sagen, wir glauben Gott, wir glauben an den Herr Jesus. Und in Wirklichkeit, wenn du nachguckst, sind sie Werkzeuge des Teufels. Und das ist dramatisch. Das müssen wir einfach ganz nüchtern sehen. Und er sagt hier, sie werdet lästern, sie werdet schmähen. Und in Sinnschreiber, in der Bergpredigt steht, genauso wie in Sinnschreiber, glückselig, wenn sie lästern und schmähen. Wichtig ist, dass sie daran lügen. Dass sie nicht angreifen wegen Sünden. Sondern wenn sie wirklich dann um des Glaubens mit dem lästern und schmähen, das ist der Normalzustand. Da muss man nochmal sehen, Römer 2, 29, jetzt von der Geschichte her, was wirklich Jude sagt. Das sagt, innerlich ist dessen Jude, der Beschneidung erlebt hat, der geboren ist. Und was hier ist, hier haben wir einfach eine Fälschung, hier haben wir Synagoge des Satans. Hier haben wir keine Synagoge von Gott, sondern hier haben wir Synagoge des Satans. Und da ist wichtig, dass man 2. Korinther 11, Vers 1 ernst nimmt. In der Endzeit wird Folgendes passieren. Die Gemeinde wird weiterhin beweisen müssen durch ihre Werke, dass sie echt ist. Sie wird weiterhin Drangsal haben, die wird sich verstärken. Sie wird ärmer werden, weil es schwieriger für sie wird in jeder Beziehung. Und sie wird auch Probleme haben. Und sie wird vor allem ein Problem haben. Es wird mehr Synagogen des Teufels geben wie der eine. Es wird sich fortsetzen. Zum Beispiel, wenn man 2. Korinther 11 in Ruhe durchliest, wieder 2. Korinther, dann siehst du einen Katalog, und zwar der Katalog der Fälschungen. Falscher Jesus, ein falscher Geist, falsche Apostel, Engel des Lichts, in Wirklichkeit ist der Teufel. Das heißt, du siehst Täuschung, wo du hinguckst. Du siehst letztendlich Verführung an jeder Ecke und an jedem Ende. Und diese Fälschungen werden zunehmen. Das heißt, diese Synagoge des Teufels, die werden immer schrecklicher werden. Und so wie es bei Israel war, wo es diese böse 2/3 hat, die dann im Laufe der Kirchengeschichte wirklich verfolgt werden, auch von den Heiden, die gedemütigt werden von den Heiden, die in der Endzeit vom Antichristen ausgerottet werden, dass nur ein Drittel übrig bleibt, so wird es bei den Christen auch sein. Es wird nur ein Überrest übrig bleiben. Es wird nur dieser Überrest, diese Überwinder werden übrig bleiben und der Rest wird zerstört werden. Da wird alles mitgerissen werden und sie werden dann diesen Überrest, werden sie schmähen und lästern. Das müssen wir uns bewusst sein. Wisst ihr, was denkt ihr? Ich habe jetzt vorher noch lächeln müssen. Eine Schwester hat einen Mann, der nicht gläubig ist, dem hat sie eine Kassette gegeben von mir. Und der hat nichts Besseres gewusst, wie hat sie mir Theologen geschickt. Das ist hochinteressant, wenn du mal von einem Theologen analysiert wirst. Das ist feiert interessant. Und das ist, was die umtreibt. Er hat dann exegetisch hat er sich ausgelassen. Aber dann kam so ein Satz, sein Statement, die Weitherzigkeit Gottes, die sich in der Kindertaufe zeigt. Wisst ihr, so wird es gehen. Sie werden zu Deutsch sagen, ihr seid Trottel. So werden sie uns schmerzen. Sie sagen, das sind doch Laien. Griechisch Idiotes. Nur Laien. Die verstehen das doch nicht. Die haben es nicht studiert. Sind doch keine Theologen. So wird es rauslaufen. Sie werden dann schmähen. Das wird zunehmen. Das heißt, die Gemeinde Jesu wird wieder lernen müssen, die Schmach Jesu Christi zu tragen. Und die jetzt Mama, die haben sie getragen. Er hat gesagt, sie schmähen und lästern euch. Jetzt kommt der Jesus und sagt, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Er sagt hier, ihr werdet hier letztendlich Leiden haben müssen. Aber fürchte dich nicht. Er sagt, fürchte nichts, was du leiden musst. Wenn er Römer 8, 18 lässt, wegen fürchte dich nicht, dann heißt es ganz klar, die Leiden der jetzigen Zeit sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die geoffenbart wird. Das ist das, was Gott will. In 1. Korinther 12, 26 sagt er, wenn der Leib leidet, und zwar ein Glied, dann leiden alle mit. Das ist der Grund, warum die Gemeinschaft in der Endzeit so wichtig sein wird. Warum der Teufel auch die Gemeinschaft angreift. Die wahren Gläubigen müssen Gemeinschaft haben, weil die Leiden zunehmen. Und zwar, wenn ein Glied leidet, dann leidet alle mit. 1. Korinther 10, 13 sagt ganz klar, Gott hat es so gemacht, dass das letztendlich die Drangsal und die Verfolgung und das Elend nie über das Maß drüber geht, was wir erleiden können und was wir erdulden können. Ihr werdet nicht versucht werden über euer Vermögen. Das ist eine ganz klare Aussage, eine Verheißung. Und dann Kolosser 1, 24, ich habe das Wort zitiert, das Maß der Gemeinde Jesus wird der Maß der Leiden. Ich muss einfach voll machen. Das heißt, bis der Jesus kommt, braucht die Gemeinde ein bestimmtes Maß der Leiden. Erinnert euch an unsere Einstiegsstelle, der Leib Jesu Christi wird mit Aloe, mit dem Desinfektionsmittel und mit Myrrhe, mit dem Leiden, letztendlich gesalbt. Das heißt, Reinigung plus Leiden ist der Normalzustand. Und dann Philipper 3, Vers 10, eine wichtige Stelle. Gott sagt Schrift, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Gemeinschaft mit dem Herr Jesus, Gemeinschaft mit den Gläubigen äußert sich immer in Leiden. Und das ist einmal seht, auch, also es ist vielleicht manchmal wichtig, ich habe sie früher nicht gern gelesen, ich lese jetzt viel gerne die Korintherbriefe. Wenn ihr die zwei Korintherbriefe lest, dann seht ihr ein ungeheures Wechselspiel zwischen Verführung und Verfolgung. Zwischen Wirken des Teufels im geistlichen Bereich, wo er die Gemeinde verrückt macht, und dann wirkliche Leiden, wo es ihnen elend geht. Obwohl der Paulus dann auch immer wieder seine Kataloge auflistet und sagt, guck her, wie elend es mir geht hier. 4, 6, 7, 8. Und dann in 11. Katalog der Verführung, wo er einfach aufzeigt, wie der Teufel wirkt. Das ist der Normalzustand. Die Gemeinde wird so angegriffen. Und sie hat ein Masterleiden und die Gemeinschaft der Leiden. Das heißt, die Leiden sind etwas, das gehört zur Gemeinschaft. Und da kommen wir nicht drum herum. Hebräer 10, 32. Was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Halt, ich bin bei 11, Entschuldigung. Passt aber auch, aber es ist die andere. Erinnert euch aber an 10. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf verduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben war, teils mit denen Gemeinschaft hatte, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet sowohl Anteilnahme mit mir in meinen Ketten bewiesen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst wisst, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Da habt ihr praktisch die Zusammenfassung fürs Monat. Der kleine Text ist die Zusammenfassung da. Sagt er, das ist der Normalzustand. Nachdem er erleuchtet wurde, kriegt ihr Schmähungen, Bedrängnisse bis hin zum Gefängnis. Aber ihr habt Gemeinschaft letztendlich und ihr wart bereit, es zu erdulden, weil ihr inneren Reichtum habt und wusstet, in Wirklichkeit geht es um den Himmel. Und das ist was ungeheuer Wichtiges, dass man sich da bewusst ist, es geht um was anderes. Die Praxis sieht einfach anders aus. 1. Petrus 5, Vers 10 sagt, sie ist kurz, die Leidenszeit. Sie sagte Vers vorher in 1. Petrus 5, Vers 9, ihr werdet praktisch alle das erleiden müssen. Das heißt, irgendwo geht jeder Gläubige im Laufe seines Lebens durch Leiden, ob er das will oder nicht. Wisst ihr, wir Junge, wir haben das Dritte Reich nicht miterlebt. Das war Verfolgung. Gell, irgendwann sind auch wir am Trennsten, das ist gar keine Frage. Nur eine Frage der Zeit. Da muss man sich innerlich rüsten. Philipper 1, 29. Denn auch euch wurde um Christ, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Und jetzt sind wir wieder bei seiner Kataloge. Das heißt, das, was der Paulus im 2. Korintherbrief beschreibt, ist eigentlich das, was für uns normal ist. Kampf. Kampf bis aufs Blut. Kampf bis aufs Messer. Und er sagt hier, es ist Gnade letztendlich, wenn ein Gläubiger leiden darf. Nochmal, wenn er 2. Korinther 1 nochmal das anguckt, er sagt, es geht um Trost. Paulus beschreibt dann seine eigene Stellung in 1. Korinther 4, 11, wo er einfach nochmal auflistet, wie er selber hier eine Gesinnung hat und was ihm passiert. Und das ist eigentlich das große Thema. Die Bibel sagt, er ist unser Vorbild und er zeigt uns, wie man hier eigentlich durchgeht und am Schluss ist er gestorben als Märtyrer. Bis zur Stunde leiden wir Hunger, Durst, Blöße, werden geschlagen, haben keine Bleibe. Und arbeiten mühsam mit unseren Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kerich der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Vers 16, so ermahne ich euch, werdet meine Nachahmer. Ich habe es mir mal eine Frau gesagt. Wenn ich geistlich vollkommen im Saft bin und normal bete, dann regt mich nicht auf, dass ich relativ wenig Platz auf dem Schreibtisch habe. Scheiche Kleinigkeit. Wenn ich geistlich nicht in Ordnung bin, dann regt es mich maßlos auf, dass ich keinen Platz habe. Dann fliegt mal was in der Dreckheim oder mal ich verriss mal was, dann kommt der Frust. Aber sobald du geistlich in Ordnung bist, stört dich der Platz überhaupt nicht. Da kannst du auf einer Briefmarke arbeiten, dass sie nicht stört. Überhaupt nichts machen. Da kannst du unter allen Umständen arbeiten. geht. Und zwar das Problem ist einfach das, was er hier Smyrna sagt. Er sagt praktisch, wenn du innerlich reich bist, dann spielen deine äußeren Umstände keine Rolle mehr. Und das ist der Schlüssel zum Geheimnis. Das ist der Schlüssel, wenn jemand böse Krankheiten hat, die er ertragen muss. Das ist der Schlüssel letztendlich, wenn jemand äußere Umstände hat, die böse, wenn er durch Armut gehen muss, oder durch Elend, oder durch Verfolgung, bis zum Tod. Wenn er innerlich reich ist, wird das Äußere, egal was es ist, wird es ertragen. Es geht durch Leiden zur Herrlichkeit, so sagt der Römerbrief auch. 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Wieso, jetzt kommt halt das Drama. Je weiter die Endzeit fortschreitet, je weiter wird sich das potenzieren. Das heißt, es wird immer stärker werden, auch bei uns. Wir haben nicht mehr die 50er und 60er Jahre, die Aufbauzeit, wir hatten die Degenerationszeit. Dort war das Volk nur in gewisser Weise christlich und gottesfürchtig. Es ist gekippt. Seit die 70er Jahre herrscht die Gottlosigkeit. Das müssen wir einfach sehen. Die Gesetze, müssen wir die Gesetzgebung angucken, wie hier ein Gesetz noch ein anderer fällt. Das heißt, es geht immer mehr in die Gottlosigkeit. Das heißt, die Gerichte Gottes werden immer mehr auch diese Völker treffen im Westen. Das heißt, der antichristliche Geist kommt immer mehr, es wird uns immer mehr, ich sag's mal, an die Gurgel gehen geistlich. Von daher kommt der Druck und der nimmt zu. Und man muss es einfach nüchtern sehen. Es geht auch um unsere Berufung. Und er sagt hier, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und zwar, das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Es geht letztlich um unsere Herzenstellung. Und die prüft Gott auch durch diese Zustände, auch durch Verfolgung, auch durch Armut. Und letztendlich, wenn du nicht mehr weißt, wo du stehst, geistlich, dann wirst du der Herr spätestens zeigen, wenn du unter Druck gehst. Das ist die Gnade Gottes, dass er uns dann zeigt, wo man wirklich steht. Und dann wird es zeigen. In Jesaja 48,10 sagt er, es ist eine Läuterung. Jakobus 1,12 sagt er, es ist eine Bewährung, dass du die Krone des Lebens kriegst. Und dann sagt er, dann wird Gott dich nämlich empfehlen und nicht du brauchst dich selber zu empfehlen, sondern Gott wird es tun. Dann wirst du für alle erscheinen, als jemand, der echt ist. Wisst ihr, das Problem, schwätzen kann man viel. Wenn es mal hart auf hart geht, das ist, was für eine Sache ist. Gell? Er sagt hier von Timotheus, Philipper 2, 22, wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Das heißt, es wird dann offensichtlich, wer echt ist. Und er wird uns auch aus diesen Nöten, wird uns alle retten, wenn wir dabei bleiben. Wir werden nicht untergehen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Gläubiger, der bei Gott geblieben ist und treu geblieben ist, dass er letztendlich unterging. So weiß der Herr die Gottseligen aus der Versuchung zu erretten. Aber die Ungerechten, die Gott nicht dienen, die in Sünde fallen, die wird er bestrafen. Das ist einfach ein entscheidender Punkt. Er bringt uns Gläubige durch. Und letztendlich, warum zeigt es Gott so auf, auch die Grenze in 1. Korinther 10, dass wir genau wissen, dass er es nicht über unser Vermögen zulässt? Gott hämmert uns das in der Schrift ein, weil wenn die Zeit kommt, wird uns der Heilige Geist diese Bibelstelle in Erinnerung bringen. Dann wird es wieder kommen, dann werden wir uns erinnern. Dass Gott hier die Gemeinde durchbringen wird auf seine Art. Offenbarung 12, 10 sagt ganz klar, ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Gesalbten. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Und da ist wieder was ganz Entscheidendes, und zwar, das muss man ganz nüchtern sehen. Er sagt hier praktisch, wir müssen getreu sein bis in den Tod. Wir dürfen unser Leben nicht lieben. Letztendlich, wenn es Gott will, müssen wir sterben. Das muss klar sein. Wisst ihr, wir leben hier im Westen, wie wenn alles ganz normal wäre. Wenn heute Verfolgung kommt, ich weiß nicht, ob kommt, ich habe keine Ahnung. Aber wenn sie kommt, müssen wir bereit sein zu sterben. Gibt's nichts. Ist in Amerika jetzt ja passiert. Amerika ist ja viel weniger westlich orientiert, wie wir glauben. Da hast du viel schlimmere Zustände. Das ist zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich ist kriminell. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist keine gesetzliche Versorgung. Also Amerika Gott will zu. Das ist ja passiert in der Schule. Da ist ein Mädchen gewesen, ich glaube 19, und die war gläubig. Und da ist ein Amokschütze gekommen. In Amerika kannst du Waffen kaufen, wie du willst. Da ist je noch Staat. Ein Schüler hat einen Hasskarte auf die Lehrer, ist reingekommen, auch rechtsgerichtet, hat einfach den Revolver genommen und sagt zum Mädchen, glaubst du an Jesus? Sie sagt, ja. Und nicht immer, wie sie ja sagt, erschießt er sie. Hätte sie Nein gesagt, wäre nichts passiert. Also man muss einfach sehen, man wisst auch nicht, was diese Wohlstandsgesellschaft noch für Blüte treibt. Es wird auf die Spitze getrieben werden. Und es geht letztendlich um die Krone des Lebens. Jakobus 1,12. Wisst ihr, letztendlich geht es um Kopf und Kragen, um alles oder nichts. Wisst ihr, die, wo heute alle sagen, dass ein Gläubiger nicht mehr abfallen kann, und die letztendlich sagen, dass es da nicht um Kopf und Kragen geht, ich bin immer gespannt, was passiert, wenn es kommt. Ich habe mit den Geschwistern im Osten haben zu mir gesagt, weißt du, diese Lehre haben wir nicht. Weißt du warum? Weil wir halt Verfolgung gehabt, darum haben wir die Lehre nicht. Und ich sage, ich habe es vor Schrift erkannt, dass das so ist, aber ihr habt so Praxis gehabt und ist Wohlstand. Ist letztendlich was Wohlstandsmäßiges. 1. Korinther 9, 25. Jeder, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Es geht letztendlich um den Kampf des Glaubens, um diesen Siegeskranz. Es geht darum zu überwinden, die Krone des Lebens zu kriegen, wirklich ins Ziel zu kommen. Und da müssen wir uns halt bewusst sein. Darum macht es Gott auch in der Endzeit so, dass er hier letztendlich Dinge zulässt. Und die muss er zulassen, um der Heilsgeschichte willen. Und darum ist hier in der Offenbarung dieses Sendschreiben Smyrna drin, dass wir uns bewusst werden, wir können noch so klar stehen geistlich. Wir können noch so treu sein. Es ist keine Belohnung von Gott, wenn man dann keine Verfolgung kriegt. Sondern Verfolgung hat mit dem Wille Gottes zu tun. Es hat nicht mit der Stellung zu tun. Verfolgung wird lediglich die Echte von den Unechten trennen. Aber man darf nicht so westlich denken, dass man sagt, gut, wenn ich treu bin, wir sind ehrlich und dienen Gott wirklich, dann werden wir nicht verfolgt. So denken wir. Ist völlig falsch. Das sagt überhaupt nichts über Verfolgung. So Verfolgung wird kommen, wenn Gott es zulässt. Er kennt unsere Drangsal, er kennt das alles, er weiß das alles. Und wenn er sie schickt, dann wird er unseren Reichtum, der geistlich ist, wird er hervorbringen. Das kann aber bedeuten, dass wir äußerlich unterdurch müssen. Auch bis zu Leiden, wie sie hier vorher beschrieben worden sind. Das kann alles passieren, das weiß niemand. Und dann ändert er das Sendschreiben und sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Das ist was ganz Entscheidendes. Er sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in der Gemeinde sagt. Und wer wirklich zuhört, der wird überwinden. Da geht die Bibel einfach davon aus. Markus 4, 24. Achtet auf das, was ihr hört. Er sagt hier, wenn man auf das hören will, was der Geist der Gemeinde sagt, dann muss man zuerst einmal drauf hören, was er überhaupt sagt. Das heißt, man muss zuhören. Und das zweite, Lukas 8, 18, das bringt eine andere Ebene des Hörens. Das sagt praktisch, so seht nun darauf, wie ihr hört. Also ist schon mal entscheidend, dass man überhaupt zuhört. Und dann, wie wir praktisch zuhören. Das heißt, wie man bußfertige Herzen, dass man bereit ist. Wisst ihr, ich sage es ganz ehrlich, ich bin alles andere wie ein Held. Ich bin leidenschuldig. Wenn ich das höre, muss ich sagen, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich will das nicht. Ich will keine Leidenschaft, keine Verfolgung, ich will das alles nicht. Auch Paulus seine Kataloge verstehe ich, im Hinterhalt kann ich auch Kataloge aufstellen. Aber ich sage es mal hart, was ich alles schon durchgemacht habe, das langt mir. Aber ob es Gott reicht, das weiß ich nicht. Wisst ihr, mir reicht. Und wenn ich dann hinterher erzähle, dann ist das wunderschön, wenn ich aber drinstecke, war es nicht wunderschön. Wisst ihr, von daher will doch keiner leiden. Aber wir müssen uns bewusst sein, es kann der Wille Gottes sein, dass wir leiden. Dann ist es richtig. Und dann müssen wir uns bewusst sein, unser Reichtum ist letztendlich innerlich. Und selbst wenn sie uns Bibel und alles wegnehmen, das wird mich wahrscheinlich im treffen. Persönlich, für den. Also ich denke, wenn ich keine Jacke mehr hätte, das würde mich weniger treffen, wenn ich keine Bibel mehr hätte. Du musst dich auf das verlassen, was du innerlich auswendig gelernt hast. Und sie quälen dich, dass das Gedächtnis anfängt, glückhaft zu werden, wenn du dich durchbringen. 100% Gott wird uns abbringen. Selbst wenn es noch so hart. Matthäus 13, 23. Und das gute Erdreich gesät ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Und dann bringt er vor. Nummer, was wir, dass wir überhaupt hören, wie wir hören und dass wir verstehen. Was ich versuche, geistlich zu verstehen. Und dann Matthäus 7, 24 sagt, wer Gottes Wort hört und tut. Das ist der Schlüssel. Wie wir hören, als erstes mal zuhören, dann wie wir hören, dann letztendlich müssen wir es verstehen, dann müssen wir es tun. Jesus sagt im Sendschreiber Laodicea, wer meine Stimme hört, wenn ich ja klopfe und auftut, dem werde ich letztendlich das Richtige, nämlich das Abendmahl geben und werde mit ihm Dann feiere Offenbarung 20,14. Das muss uns klar sein. Es geht um den zweiten Tod, nicht um den ersten. Es geht nie um den ersten Tod, der ist unbedeutend. Es geht um den zweiten. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Jetzt erklärt die Bibel, was das ist, Vers 14. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Es geht um die Hölle. Das geht's um den zweiten Tod. Und damit ist klar, der zweite Tod, dem finde ich so wichtig, dass der erste Tod keine Rolle spielt. Es hat in der Verfolgung Gläubige gegeben, die verleugnet haben, wo sie gemerkt haben, dass es um ihren Kopf und um ihren Kragen geht, dann sind sie zurück, hat sich selber wieder herzeigen, sind dann halb 3 Tage später das Martyrium gestorben. Ein wahrer Gläubiger, der wieder geboren ist, der wird es sicher auf Dauer nicht aushalten, dass er verleugnet. Das hält er nicht aus. Geht nicht. Wichtig ist, dass Römer 8 Realität ist, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Es geht darum, der ewige Tod dem zu entfliehen. Es wird gewaschen sind im Blut des Lammes. Und um das geht. Der Teufel kämpft nicht mit uns um unsere Frucht, wie immer wieder gesagt wird. Das stimmt nicht. Das ist ein Nebendefekt. Der Teufel kämpft mit uns, auch in den Leiden, auch in der Verfolgung, kämpft der Teufel mit uns um Kopf und Kragen. Er will, dass wir abfallen. Das muss man ganz klar sehen, das will er. Und es gilt zu überwinden, dass das halt nicht passiert. Und das wird der Herr Jesus tun, wenn wir in der richtigen Stellung bleiben, dann wird nichts passieren. Was hier halt ganz wichtig ist, wenn man das Sinnschreiben nochmal Revue passieren lässt, dann muss man einfach sagen, er sagt, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich habe alles im Griff. Ich war selber tot. Wenn du sterben musst, dann wisse, ich bin vorher in den Tod gegangen. Ich bin wieder lebendig geworden, du bist mit mir lebendig geworden, geistlich. Der Tod wird nur eine Übergangsphase sein, praktisch, bis du bei mir bist. Das ist alles. Paulus sagt, es ist ein Gewinn. Der Herr sagt, ich kenne deine Werke, ich weiß, dass du echt bist, ich weiß, dass du Drangsal hast, ich weiß auch, dass du Armut hast, du musst unter durch. In Wirklichkeit aber bist du reich, und das muss der Gemeinde klar sein, dass sie wirklich reich ist. Ich weiß, dass sie lästern, sie werden lästern, ich bin froh, das ist überhaupt keine Frage, dass hier der Teufel seine Kirche baut, ist keine Frage, die Hure Babylon wird entstehen wie nichts Zweites. Jetzt sagt er, du darfst nichts fürchten, du darfst keine Angst haben, wenn ich das, was du erleiden wirst, das kontrolliert der Herr. Selbst wenn es dann ins Gefängnis geht, wenn es in den Tod geht. Der Teufel hat eine beschränkte Macht. Aber selbst wenn du stirbst, musst du wissen, es geht um den zweiten Tod, nicht um den ersten. Er sagt, sei getreu bis in den Tod, so kriegst du die Krone des Lebens. Es geht darum, zu überwinden, getreu zu sein, wirklich dabei zu bleiben, egal was passiert. Er sagt, 1. Korinther 10, 13, ist kontrolliert. Wenn du getreu bist, ist kontrolliert, es kann dir nichts passieren. Aber müsstet lernen zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt, müsstet es begreifen, was Gott hier der Gemeinde sagt, dass es nämlich um das geht, ums Überwinden. Wenn es die Gemeinde tut, dann können die Leiter kommen. Schaut so, die Erfahrung hat gezeigt, auch in der Kirchengeschichte, wenn Verfolgung kam, hat sich die Gemeinde in der Regel halbiert. Sie hat sich reduziert. Die Leute, die nicht wirklich Gott dienen wollten, sind weggeblieben. Und von denen, die Gott dienen wollten, wenn die Verfolgung richtig heiß geworden ist, dann war es immer bloß nur ein Teil. Wisst ihr, die Verfolgung war zur Reformationszeit bösartig, anders kann man es nicht nennen. Sie haben Frauen zum Beispiel, die gegen Kindertaufe oder auch gegen den falschen Abendmahlsbrauch letztendlich geredet haben, die Zunge rausgeschnitten. Bei lebendigem Leib. Ist eine evangelische Gemeinde in Augsburg passiert. Sie haben ihnen teilweise Brennhäuser durch die Backe durchgedruckt. Da war das Leben dann vorbei, in gewisser Weise bürgerlicherseits. Wisst ihr, war es aus? Um Jesu willen. Ihr müsst einfach sehen, wir sind im anderen Zustand. Aber Gott sagt hier ganz klar ins Myrrhe, Myrrhe ist der Zustand des Leibes. Er wird gesalbt mit Myrrhe, Leiden, Normalzustand. Aber du wirst durchkommen, weil der Herr hat alles in Kontrolle. Der Normalzustand für uns alle. Man darf bloß etwas nicht vergessen, es geht um den zweiten Tod, nicht um den ersten. Wenn wir den ersten erleiden, ist es egal. Aber der zweite, der spielt eine Rolle. Wisst ihr, das ist nur ein ganz kurzer Moment, bis man stirbt. Wenn man langsam stirbt, dann ist es auch bloß relativ kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Aber die Ewigkeit ist lang. Und das ist der große Unterschied. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Jesus, wir danken dir für den Gnadetag und ich möchte einfach danken, dass du, egal was auf uns zukommt, dass du alles kontrollierst, dass du zuerst gestorben bist. Und wenn jemand von uns durchs Martyrium muss, Dann danke ich dir, dass du uns auch die Kraft dazu geben wirst, dass du letztendlich zuerst durch dieses Tal des Todes gegangen bist und dass wir überwinden werden in dir weit. Dass du alles weißt, dass du alles kontrollierst, dass nur entscheidend ist, dass wir echt sind, dass wir diesem zweiten Tod entfliehen, dass wir überwinden dürfen. Wenn es in der Zeit immer schlimmer wird, wenn der Druck zunehmen wird, dann gib uns einfach Gnade, dass wir hören, wie Jünger hören, dass wir begreifen und dann letztendlich, dass der Heilige Geist in unser Herzen das wieder ins Gedächtnis